Matters. Gespräche über das, was zählt.
Grüß euch bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts What Matters. Gespräche über das, was zählt. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal in einer künstlerischen Umgebung sein darf. Wir sind im Atelier von Martin Tadi zu Gast. Er ist einer der heißen Tipps in der österreichischen Kunstszene, aber nicht nur in der österreichischen, sondern auch mehr und mehr international. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr gerne.
Vielleicht kurz zur Erklärung, dein künstlerischer Fokus liegt auf figurale Arbeiten, die großteils aus einer Linie bestehen und asynchron mit beiden Händen entstehen. So.
Genau.
Vom Text her sehr kompliziert, aber im Prinzip...
Ja genau, also das asynchrone Zeichnen ist eine Technik, die ich benutze, damit bin ich auch im Internet und überall quasi bekannter geworden sozusagen, aber grundsätzlich zeichne ich mit einem Strich in einer kontinuierlichen Linie mit ein oder zwei Händen und das habe ich auch eben in den Skulpturen mit eingebaut. Ich werde mich auch nicht, was das angeht, auf das limitieren. Schauen wir mal, was die Zukunft so mit sich bringt, ob ich immer mit Linien arbeite oder nicht.
Das Thema Linien ist ja ganz spannend. Da habe ich auch noch was gefunden, was sozusagen über dich im Internet zu finden ist. Und zwar sinnbildlich steht die Linie auch für kontinuierliche Weiterentwicklung und den Weg des Lebens, den man jeden Tag mit all seinen Wendungen beschreitet.
Ja.
Ist die Veränderung und die Wendungen die einzige Konstante im Leben aus deiner Sicht?
Also Zeit ist ja eine Konstante. Und keine Ahnung, also für mich war eben die Linie wirklich, also zu kurz zur Anekdote quasi, wie es überhaupt zu dieser Metapher gekommen ist. Ich komme ja nicht aus einer Uni, ich komme nicht aus dem klassischen Kunstbereich, wo man auch beigebracht bekommt, über die Kunst zu sprechen. Das heißt, ich habe einfach alles intuitiv gemacht. Und bis zum Tag vor der Eröffnung meiner ersten Ausstellung 2017 war ich eigentlich feste Überzeugung, ich mache es anders, ich mache es einfach ohne irgendeine Beschreibung, weil es für mich, die Bilder sollen für sich sprechen. Und ich will nichts rein erfinden. Das war einfach für mich ganz klar, weil ich will nicht irgendwie behaupten, dass das für mich Leid beschreibt oder dass es Glückseligkeit oder was auch immer ist, sondern es ist einfach das, was mir gerade in dem Moment eingefallen ist. Und in der Früh wache ich auf um 6 am Tag davor und rufe meinen Vater und sage, ich habe es. Ich habe nicht danach gesucht, aber ich habe es und das ist für mich ganz klar. Ich habe endlich quasi den Zusammenhang zwischen meinem Lebensstil und der Art, wie ich zeichne, einfach gefunden. Ich bin seit immer schon sehr intuitiv, vertraue auf mein Bauchgefühl, lebe nicht quasi mit Ängsten und Sorgen, ob etwas nicht funktioniert oder doch, sondern ich mache es einfach. So quasi, zumindest wenn man übers Grobe schaut. Und bei der Zeichnung ist es genau das Gleiche und vielleicht ist es auch der Grund, warum ich so zeichne, warum ich ohne zu radieren arbeite, wo ich einfach in einem Guss arbeite, weil es einfach genauso wie im Leben ist. Man geht, also man kommt voran und dann merkt man, okay gut, der Weg ist interessant oder der andere Weg ist spannend oder es passiert einem etwas, es schlägt einem zurück und bei der Zeichnung ist es genau das Gleiche. Ich mache einen Strich und merke, okay gut, ich komme etwas zu weit bei der Schulter und dann gehe ich doch wieder zurück oder es ist zu schmal oder zu groß und dann korrigiere ich es wieder oder es kommt gerade aus einem Guss perfekt raus. Also das, jede Zeichnung lebt eben davon, ja, wie halt der Strich sich gerade bewegt und von allen Entscheidungen.
Aber ist das in Wahrheit eine Interpretation von im Hier und Jetzt leben?
Grundsätzlich, ich lebe auf jeden Fall im Hier und Jetzt. Also ich denke viel an dem, was passiert ist und das hat mich ja zu dem geformt, wo ich heute bin und was ich heute mache. Und ich habe Ziele, die teilweise eben so für übermorgen sind und Ziele für in 50 Jahren. Also ich lebe zwar im Hier und Jetzt, aber mit meinen quasi Vorher- und Zukunftsmenschen sozusagen im Fokus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich bin auf jeden Fall, ich denke sehr viel.
Du denkst sehr weit und lebst aber im Hier und Jetzt sozusagen.
Genau.
Du hast ja gar nicht so eine klassische Ausbildung oder du bist ja wirklich jemand, der sozusagen self-made Künstler ist, wenn man so will. Jetzt sagt man ja oft, die Kunst ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Wie interpretierst du Kunst?
Also ich muss sagen, ich habe ja eben dadurch, dass ich nicht auf einer Uni war, mir das ganze Thema der Kunstgeschichte tatsächlich nicht wirklich, also ich habe eben auch, ich war ja in einer Kunst- und Modeschule, das heißt, ich hätte ja einiges mitbekommen sollen. Durch mein häufiges Wiederholen habe ich tatsächlich manche Fächer wie zum Beispiel Kunstgeschichte nie gehabt. Ich beschäftige mich nur mit Sachen, die mich interessieren, also reizen im positiven oder im negativen Sinn, wo ich dann eben selber im Internet recherchiere, was es darüber gibt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, für mich ist Kunst etwas, das eben keinerlei Grenzen hat. Das habe ich auch lernen müssen. Also ich muss sagen, als ich meine erste Ausstellung hatte, war das so, für mich ist Kunst ganz hart gesagt etwas, wo man merkt, dass das Handwerkliche im Hintergrund beherrscht wird. Also es war ja mein Fokus. Ich habe immer, wenn ich was können wollte, extrem lang trainiert und geübt, dass es was wird. Und dann erst eben damit gearbeitet. Und ich habe bei vielen Künstlern gemerkt, es wird sehr viel emotional, impulsiv gemacht, ohne eine Ahnung zu haben über die Materialien. Und ich habe über die Zeit gelernt, dass es auch seinen Reiz und seinen Charme hat, weil es ja eigentlich schön ist, dass es ja eigentlich da auch nicht Grenzen gibt und ein Limit gibt. Und ich weiß nicht, ob das die Antwort auf deine Frage war, wenn ich schon wieder abgeschweift bin.
Nein, das ist schon
Inwieweit
hat Kunst auf die Gesellschaft einen Einfluss?
Ich glaube, das ist so immer so ein Ping-Pong, also hin und her. Die Kunst lässt sich inspirieren von Ereignissen, aber wiederum inspiriert die Kunst die Menschen in allen Richtungen. Besonders sehe ich das auch in dem ganzen Thema Technologie. Also Kunst gehe ich jetzt nicht nur in die bildnerische Kunst, sondern auch im Film, in der Musik und so weiter und so fort. Und das sind alles, glaube ich, Pioniere, die einfach Ideen, Fantasien einfach aufs Blatt, in den Film oder wo auch immer bringen, die einfach Menschen inspirieren. Oder Techniken, weil Künstler teilweise eben nicht faul sind, aber doch irgendwie den Drang haben, etwas effizient zu schaffen. Mhm. Und dann pickt sich doch die Industrie oder die Technologien, holen sich doch was aus den kreativen Köpfen dann für Serienarbeiten oder was auch immer raus. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Dieses Hin- und Her-Spiel zwischen Gesellschaft und Kunst und zwischen Kunst und Technologie. Also besonders jetzt zum Beispiel bei den Filmen. Man merkt es ja, man lebt ja eigentlich mit Technologien, die man vor 30, 40 Jahren in Science-Fiction-Filmen gesehen hat. Ja.
Mhm. Das Thema Technologie ist für dich ja auch generell wichtig. Ich meine, du hast ja mittlerweile, glaube ich, über 200.000 Instagram-Follower.
Nein, nicht ganz.
Ja, gerade.
180,
ja. Das muss man auch mal schaffen. Und ich glaube, du bist ja auch sehr bekannt geworden international durch deine Videos, die du selbst produziert hast, sozusagen, wo du, während du diese Kunstwerke gemacht hast, das gefilmt hast und dementsprechend reingestellt hast, viral. Welche Rolle spielt für dich die digitale Welt in der Kunst?
Also jetzt mal, wenn wir nur davon ausgehen, quasi von Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, ist es halt sehr angenehm, weil ich muss nicht den Schritt schaffen, dass ich sage, ich schaffe es in die Zeitungen, ich schaffe es in den Fernseher oder was auch immer. Ich kann alleine mein eigenes Profil aufbauen und selber genau das präsentieren, was ich mir wünsche.
Ja.
Da bin ich auch nicht limitiert, außer jetzt die rechtlichen Grundgedanken von Instagram zum Beispiel. Wenn diese nicht überschritten werden, kann ich alles zeigen, was ich möchte. Ich habe auch Glück, weil eben Einschränkungen, Thema Nackt, Sexualität ist ja oft ein Thema.
Ob das ein Problem ist?
Nein, ich habe eigentlich Glück. Es ist scheinbar abstrakt genug oder... Ja. Ich habe scheinbar eine Community, die nett genug ist, dass sie mich nicht blockiert, weil das hat ja sehr viel auch mit den Zuschauern per se zu tun. Das hat ja nicht direkt mit Instagram zu tun, sondern Menschen melden es und dann wird es überprüft und meistens, wenn es überprüft wird, wird es angezeigt sozusagen.
Mhm.
Und sonst, Technologie ist einfach für mich was super Spannendes. Also ich schaue sehr viel eben, was die Industrie an Möglichkeiten hat oder was Neues eben im Computerbereich oder im mechanischen Bereich kommt und ich jedes Mal fällt mir halt eine neue Idee ein, wie ich es nutzen kann. Man sieht noch nicht sehr viel davon, weil sehr viel eben leider noch Theorie und Mitschriften sind, aber ich hoffe, man wird bald von mir eben andere Techniken sehen als die klassische Zeichnung und die klassische Bronzefigur sozusagen.
Du sprichst das jetzt eh schon an, ja, das ist eh meine Frage dazu. Man hat ja jetzt gesehen, es werden unglaubliche Geldsummen gesammelt worden über die NFT-Technologie und für digitale Kunstwerke, die es sozusagen nur in der digitalen Welt gibt.
Mhm.
Das erscheint jetzt einmal für den Laien, also ehrlich gesagt auch für mich, unglaublich, wie das sein kann oder wie das jemanden bewegt, zu sagen, er möchte so ein Kunstwerk besitzen. Wie siehst du das?
Also ich sage mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel, das quasi vielleicht vom Gefühl her, vom Erstgefühl, ich mir das Gefühl gibt, dass ich jetzt meine Kunst abwerte, aber theoretisch verkaufe ich ja jetzt ein Kunstwerk zu dem Wert, um den ich es verkaufe, weil ich es gemacht habe, weil eine Nachfrage da ist, weil es ein Einzelstück ist. Ja. Das ist mal die Thematik. Aber an sich, die Materialien, die ich benutze, sind ja nicht ausschlaggebend für den Wert. Mhm. Okay. Und beim Digitalen ist es ja so, man hat ja immer gesagt, ja, man kann ewig lang copy-pasten, man kann alles hin und her haben und man hatte eigentlich nie die Möglichkeit zu sagen, das ist ein Unikat. Mhm. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das ist eine sehr kopflastige Sache bei der Kunst, dass man sagt, okay, gut, ich bin der Eigentümer, es könnten Leute kopieren, es könnten Leute alles machen, aber ich bin der offizielle Eigentümer, es steht am Blatt drauf, mhm. es ist einfach meins.
Ja.
Und im Endeffekt ist da kein großer Unterschied, ob du jetzt eine Datei hast, ein JPEG, oder ob du jetzt ein Bild hast, wo zwar Material ist, da ist, aber die Wertgebung ist immer noch da, es ist ein Unikat oder es ist eine limitierte Auflage und das ist von dem Künstler gemacht. Mhm. Und somit ist es egal, auf was für ein Träger das gemacht ist, es sind immer noch die gleichen Variablen, die eigentlich die Wertigkeit bestimmen.
Ja, wenn ich es mir zu Hause aufhängen will?
Ja, schau, und da ist bei mir die Sache, du kannst dann auf mein Instagram schauen oder ich kann es dir zeigen, ich habe mir für mein Genesis Piece, nennt man das, also fürs erste NFT eines Künstlers, das wird also quasi in der Szene Genesis Piece genannt, habe ich als Präsentationsvariante für mich, um es herzuzeigen, die Projektion ausgesucht. Mhm. Also eine Projektion auf der Wand schaut echt cool aus, weil der Hintergrund ist schwarz, somit sieht man quasi keine Umrandung, man sieht nur dieses schwebende Objekt. Und im Endeffekt, ja, es ist genauso auf der Wand wie ein Bild und sonst gäbe es die Möglichkeit, Bildschirme zu nehmen und da die Animationen laufen zu lassen. Also man kann es sehr wohl rausnehmen. Mhm. Also man kann es sehr wohl quasi präsentieren. Ich sage nicht, dass es die Norm ist, das ist jetzt mal meine Ansicht, weil mir quasi das Visuelle sehr wichtig ist. Mhm. Aber es ist definitiv möglich. Man kann definitiv das, was man sich gekauft hat im Digitalen, einfach displayen auf ein Bildschirm und das einfach eben genauso zu Hause haben.
Wird es von dir solche Kunstwerke geben?
Ja, also ich habe eben schon eins verkauft, mhm. Also eins präsentiert und verkauft und jetzt plane ich das zweite zu zeigen und zu verkaufen und ich plane immer mehr zu machen. Also es reizt mich definitiv, weil das, was ich jetzt noch nicht präsentieren konnte, ich bin zwar auch in dem Bereich am Recherchieren und am Probieren, aber was man hier sieht bei meinen Arbeiten, ist ja das Ergebnis der Performance. Also ich habe ja, also allgemein, sei es einhändig oder zweihändig, mit geschlossenen Augen oder wie auch immer, ich sehe persönlich jede Zeichnung als Performance, weil es quasi der Entstehungsprozess ist und das ist für mich das Ding sozusagen. Das ist das, was mich am meisten anspricht und das ist das, was mich am meisten reizt im Ganzen. Und ja, es ist aber nur das Ergebnis. Ich würde sehr gerne es schaffen, immer mehr in den Bereich zu kommen, dass ja die Entstehung per se, also das, was ich bislang ja nur mit Kameras aufgenommen habe, ja. Eigentlich am Bild verewigt wird. Also dass man eigentlich die Entstehung konstant sehen kann. Mhm. Das heißt die Bewegung der Linie. Mhm. Und das ist natürlich im Digitalen ja, relativ einfach. Ja. Und ich habe mich da eben 2021, Anfang des Jahres, voll rein vertieft, habe mir 3D-Programme runtergeladen, Tutorials ohne Ende angeschaut und wirklich sehr spezifisch auf meine Ziele gelernt und bin sehr, sehr happy, wie ich vorangekommen bin, weil ich habe genau das eigentlich aufs Blatt, also auf den Bildschirm bringen können, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und mein Parallelziel ist, das auch im analogen Bereich zu schaffen. Das ist Animation analog und da habe ich auch Pläne und ich hoffe, ich schaffe sie demnächst auch umzusetzen. Aber Bewegung ist ein großes Thema aktuell bei mir.
Ja, vor allem deine Art und Weise, wie du Kunst machst, die eignet sich ja eigentlich auch perfekt für diese Technologie.
Genau, deswegen ist es schon ganz lange in meinem Kopf und NFT ist so zum guten Moment gekommen sozusagen, weil das eben akzeptiert wird. Nicht von allen, von vielen noch nicht, von vielen sehr schnell.
Ist auch die Frage, wie das bei Künstlern, nicht? Wahrscheinlich bei klassischen Künstlern, die schon lange klassisch arbeiten, ist wahrscheinlich schon eine Generationenfrage
in vielerlei Hinsicht. Obwohl ich glaube, dass es eben Mindset-Sache ist. Ich würde nicht sagen, dass es sich für jeden Künstler eignen. Ich würde nicht sagen, dass es sich für jede Arbeitsprozess-Variante eignet. Ich finde es schade, wie es manche umgesetzt haben, muss ich sagen, weil es eben nicht auf die Technologie hin, also ich rede jetzt nicht von der NFT-Technologie, sondern allgemein vom Technischen, was möglich ist im Animation oder im digitalen Bereich. Es wurde leider da, finde ich, bei manchen zu wenig ausgereizt, weil es möglich gewesen wäre, ihre Techniken neu zu interpretieren. Und das ist das, was mich halt reizt. Also
wenn quasi nur plump, mehr oder weniger auf
Copy-Paste, ja. theoretisch vom Analogen ja. ins Digitale ja, geschoben.
Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck.
Also ich glaube, im Allgemeinen kann man nicht wirklich sagen, was überhaupt Sinn und Zweck ist, außer zu sagen, dass man sagen kann, dass das Ding limitiert oder unique ist. Das ist das, was es ermöglicht. Und ja, mein persönlicher Ansatz ist einfach, die neuen Möglichkeiten auszureizen. Ich kann mit Licht arbeiten, ich kann mit Bewegung arbeiten, ich kann mit Farbveränderung arbeiten, ich kann mit allen möglichen arbeiten, was eben grundsätzlich bekannterweise quasi im Analogen per se so nicht wirklich möglich ist. Also, ja.
Jetzt deine Art und Weise, wie du machst ja das auch live, wie gesagt, es geht ja unter Anführungszeichen sehr schnell. Ja. Wie hast du dir das angeeignet? Weil das ist ja gar nicht so, erstens einmal mit beiden Händen ist ja schon mal das eine, nicht? Also jeder, der Links- oder Rechtshänder ist, weiß, wie sich teilweise schwer tut, das mit der anderen Hand zu tun und das dann eben asynchron zu machen und dass da trotzdem was rauskommt dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da in deinem Kopf? Aber wenn du sagst, du, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, du machst auch manche Dinge tatsächlich auch blind.
Ja. Also allgemein, wie es dazu kam, ich habe ja vorhin erzählt, mir ist ja das Handwerk wichtig. Mhm. Also ich habe mir das Zeichnen selbst beigebracht und habe sehr, sehr lange einfach trainiert. Vom damals Abpausen, vom Abzeichnen, vom Schattieren lernen mit Bleistift, mit Feinlinern, alles mögliche. Ich habe mir wirklich alles beigebracht. Ich habe mir Anatomiebücher gekauft, die Proportionen mir quasi wirklich angeeignet. Ja. Ich weiß quasi, wie es aufgebaut ist, nicht von den Namen her, aber ich weiß, wo die Muskeln und die Knochen liegen, wie Licht und Schatten funktioniert. Also das ist alles, was mich interessiert und gereizt hat. Und ich ging bis hin zu, ich sag mal, zu einem durchschnittlichen Fotorealismus. Das ist das, was für mich die damalige Königsklasse war, weil es ja eben sehr viel mit Genauigkeit zu tun hat. Aber sobald ich es geschafft habe, hat es mich nicht lange gereizt. Ich habe zwar den Wunsch damals gehabt, dass ich quasi analoges Photoshop mache, also selber Sachen erfinde, aber fotorealistisch umsetze. Aber parallel dazu habe ich angefangen zu skizzieren nebenbei und so einfach den Stift nicht mehr abzusetzen. Und irgendwie fand ich die recht charmant, diese Skizzen nebenbei. Und dann habe ich relativ rasch das Fotorealistische auf die Seite gelegt und habe eigentlich angefangen, die Linie tanzen zu lassen auf dem Papier und einfach herumzukritzeln sozusagen. Und das ist einfach in jedem Schulbuch drinnen gewesen, überall. Also ich habe überall auf alles gezeichnet, die ganze Zeit. Nicht auf Wände, aber sonst immer auf allen. Ja. Und ja, es hat sich dann, ich habe mir meine Regeln aufgebaut, wie ich quasi durch den Körper gehe, um alles zu respektieren, was ich vom Klassischen kenne, dass jede Linie quasi Sinn macht oder jede durchquerende Linie trotzdem irgendwie auf etwas aufbaut. Also ich habe mir damals den Kopf zerbrochen und habe es jetzt quasi intus. Und das Zweihändige ist eigentlich voll zufällig passiert. Das war 2017, habe ich einfach meine Freundin gefragt, dass sie filmt, weil ich eine Idee hatte. Ich habe einfach die zwei Stifte genommen und ich habe mir gedacht, ja gut, ähnlich wie wenn ich mit zwei Händen ein Gesicht modelliere, werde ich einfach jetzt ein Gesicht zeichnen und schauen, dass ich mit links und mit rechts ein bisschen was mache. Und ich bin nur happy, dass es gefilmt hat, weil beim Filmen ist mir aufgefallen tatsächlich, wie komplex oder wie intuitiv das Ganze eigentlich entstanden ist, weil ich das per se, ja, also wenn ich zeichne, schaue ich ja nicht aktiv, also wie soll ich beschreiben?
Ja, du analysierst das quasi nicht.
Nee, genau, also ich mache einfach und durch das Video ist mir wirklich aufgefallen, dass es einfach sehr tänzerisch ist. Also ich bin ja kein großer, also ich bin kein Tänzer. Ich bin auch nicht derjenige, der im Club irgendwie jetzt groß tanzen wird, aber so mit den Händen und mit den Linien, das ist genau da, wo ich meinen Rhythmus habe sozusagen. Und ja, also es ist alles per Zufall entstanden, natürlich basierend auf all dem, was ich bislang in meinem Leben gemacht habe. Und ja, es ist eine große Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob das auch die Antwort war auf deine Frage, aber so mal
das. Leidenschaft, ich glaube, das ist das, was dich antreibt,
oder? Ja, definitiv. Also alles. Ich mache alles mit Leidenschaft, weil es einfach, ja, es ist ja schön im Endeffekt. Ich habe ja davor, zwischen 2012 und 2017, habe ich ein T-Shirt-Label gehabt. Habe ich auch alles mit Leidenschaft gemacht, aber irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich mir immer die Frage stelle, was mache ich jetzt, dass ich gut verkaufen kann, weil ich muss ja trotzdem auf Mengen kommen und die Karte im T-Shirt-Bereich ist ein bisschen schwieriger. Habe deswegen immer Kleinserien oder größere Serien gemacht, aber es war immer quasi das Kreieren und dann mein Test, wird das verkaufsfähig sein oder nicht? Und bei der Kunst ist es einfach gar nicht so. Ich mach's. Und ja, wenn es 15 Jahre dann in meinem Atelier liegt, ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Ich habe es gemacht, weil ich es machen wollte. Wenn ich glücklich damit bin, behalte ich es. Irgendwann mal findet sich die Person vielleicht, die genau das haben möchte. Mhm. Und das ist schön. Also einfach wirklich diesen Kontrast zu haben zwischen Handel und reine, wie sagt man, vom verkaufsunabhängige Kreativität und Produkt, Werk, Erzeugung ist halt echt schön. Also es macht richtig Spaß, weil ich einfach, weil es mir egal ist, ich kann etliches an Geld in ein Projekt reinstecken. Wenn es nicht wird, habe ich jetzt nicht 3000 Stück davon gemacht, sondern ich habe nur das eine gemacht, das ist, hat mich vorangebracht. Und ja, das ist so ein bisschen meine Art, darüber zu denken.
Mhm. Du bist nicht einmal noch 30.
Bald,
ja, und hast aber, oder gerade 30, und hast aber schon sozusagen viel erreicht, was viele Künstler sich wünschen würden, nämlich, dass sie wirklich auch davon leben können. Und was sind so deine Tipps? Ich meine, es gibt ja sehr viele Menschen, die sich künstlerisch betätigen, die das sozusagen aber aus diesem Hobby nicht rausschaffen, weil es eben sehr viele Künstler gibt, egal ob das jetzt Musikbranche ist oder ob das eben jetzt der Kunstbereich ist. Was ist da so dein Tipp dazu?
Es ist wirklich schwer zu sagen. Also hätte man mich das am Anfang gefragt, hätte ich definitiv gesagt, Technik üben, üben, üben. Mhm. Aber ich habe ja auch vorhin gesagt, meine Meinung dazu hat sich ja auch geändert, weil ich gemerkt habe, dass Menschen, die eigentlich nicht mit der Materie sich vorhin beschäftigt haben, sondern rein mit dem Emotionalen, ja eigentlich auch einen starken Wert in der Kunstwelt haben. Die bringen ja auch einiges voran. Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen. Ich würde wirklich sagen, Bauchgefühl und sich, also wenn man es sich erlauben kann, im Lebensstil eigentlich ins kalte Wasser hauen. Also einfach, ich sag mal, einfach machen, aber ich weiß, dass sehr viele Leute einfach im Kopf eben dann die Hürden haben. Na, es geht doch nicht oder zu viel Risiko oder was auch immer. Also ich hab halt noch nie irgendwo als Angestellter gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie man da quasi von der Struktur sich einfach denkt, na gut, ich lasse es und gehe jetzt einfach meine Ausstellung machen. Kann ich wirklich schwer sagen. Ich habe, dadurch, dass es für mich immer klar war, dass ich was Eigenes mache, bin ich direkt aus der Schule zum T-Shirt-Label gegangen und dann vom T-Shirt-Label von einem Tag auf den anderen in die Kunst. Und habe deswegen, ja, ich habe einfach immer auf mein Bauchgefühl geachtet. Das schadet sicher nicht, die innere Stimme mal ein bisschen, der inneren Stimme ein bisschen mehr zuzuhören oder mehr quasi in den Vordergrund geraten lassen, weil ich glaube, viele Leute vergessen drauf. Das ist meine Meinung, ich weiß es nicht.
Martin, danke, dass wir zu Gast sein haben dürfen bei dir. Danke, gerne, dass wir ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren haben dürfen. Danke auch an euch, liebe Seherinnen und Hörerinnen, um das brav zu gendern, fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf mehr Content habt, www.what-matters.at und gerne den Channel abonnieren. Danke, bis zum nächsten Mal.
Matters. Gespräche über das, was zählt.